Das ist jetzt hier zum Beispiel der Stoff, würde ich sagen, eines Weltenbummlers, nicht? Da haben Sie dann den Globus als Knauf. Das ist ein englischer Stock und unten hat er auch nochmal die Initialen. Oder man hat jetzt wie hier, das ist so ein Stock, da kann man es abschrauben, das ist auch hier schon. Da war Schnupftabak drin.
Eine feine Dame, gepflegt mit knielangem Rock, einer Spitzenbluse, dezentem Goldschmuck und Perlohrringen. Sie harmoniert mit dem Interieur. Creme- und puderfarbene Wände, Möbel aus dunklem Holz, zwei fein geschwungene Sofaecken, ein goldener Beistelltisch. Seit 30 Jahren handelt Waltraud Basedau mit antiken Stöcken. Rund 300 Stück besitzt sie.
Ich habe noch mal hier einen mit der Uhr. Das ist auch mit einer sehr schön gearbeitet. Lässt sich aufklappen und von innen wird sie dann gestellt und aufgezogen.
Bereits in den Grabkammern von Tutanchamun habe man Stöcke gefunden, erzählt die Kunsthändlerin. Der Stock als Macht- und Statussymbol. Er prägte vor allem das 18. Jahrhundert. Hergestellt von Silberschmieden am Hof nach den Wünschen ihres Dienstherrn. Überlange Stöcke mit großem Silber- oder Goldknauf, verziert mit Stilelementen des Barock. Zum Beispiel Blumenornamenten, also noch ohne Tierfiguren oder Totenkopfschädel. Das kam später.
Passte einfach auch besser zur Mode.
Die Herren trugen üppige Mäntel und Röcke, gepuderte Perücken. Den Stock hielten sie unterhalb des Griffs, damit jeder den Knauf bewundern konnte. Unter Besserbetuchten waren sie auch beliebte Mitbringsel.
Das waren halt dann Gastgeschenke. Das weiß man auch bei den Porzellangriffen aus dem 18. Jahrhundert. Die ersten Meißengriffe, die wurden häufig gar nicht an einen Stock montiert, sondern sie waren sichtbar im Eingangsbereich, damit jeder weiß, aha, man hat so und so viele Porzellangriffe.
Johann Wolfgang von Goethe besaß mehrere Stöcke. Vor ihm auch schon Friedrich der Große, der alte Fritz, nach dem auch der sogenannte Fritzstock benannt ist und der nach dem Siebenjährigen Krieg gesagt haben soll:
Mir ist nichts geblieben außer Hut, Stock, Ehre und Porzellan.
Dann kam die Französische Revolution. Nieder mit der Aristokratie und mit allem, was sie ausmachte. Also auch weg mit dem Stock.
Es gab sogar Verbrennungen von Stöcken, dann hat man sich aber doch wieder anders überlegt und letztlich ist das 19. Jahrhundert dann zur Blütezeit des Stocks geworden.
Oscar Wilde zum Beispiel, der sich selbst gern als Dandy kleidete, lässt Lord Goring in der Komödie Ein idealer Gatte sagen:
Mode ist das, was man selber trägt, geschmacklos ist das, was andere tragen.
Lord Goring trägt Frack und Zylinder, weiße Handschuhe und einen Louis-Seize-Spazierstock. Das 19. Jahrhundert brachte ganz neue Formen von Stöcken hervor. Vorwiegend mit figürlichen Griffen aus kunstvoll geschnitztem Elfenbein.
Also ganz entzückend finde ich zum Beispiel jetzt hier diesen kleinen Vogel auf dem Stamm mit dem langen Schnabel.
Könnte ein Eisvogel sein. Guckt ein bisschen grimmig. Ist aber niedlich.
Das ist niedlich, das ist ganz ungewöhnlich. Vogel ist ganz selten. Da müssen wir aber lange suchen, bis ich den Vogel finde. Ja, also ich finde, was heißt, der ist im Anflug, der ist da, sitzt da, der ist, was ja, ein bisschen grimmig, der guckt nach vorne, da ist was. Vielleicht hat er auch irgendein Insekt oder irgendwas im Blick. Und das ist, ich denke, nicht grimmig, angespannt. Angespannt ist der Blick.
Auch die Erotik kommt nicht zu kurz.
Und dann gibt es natürlich auch das sehr beliebt. Und da gibt es auch Sammler, die eben nicht nur Stöcke sammeln, aber eben alles, was erotisch ist. So wie jetzt hier Faustus und Gretchen, nicht? Sie liegt da ausgestreckt und er hat seinen Kopf zwischen ihren Beinen mit lüsterner Zunge. Es ist also schon wirklich sehr, aber sehr, sehr schön gemacht.
Es brauchte drei Personen, um einen Stock wie den von Faustus und Gretchen anzufertigen.
Einmal den Elfenbeinschnitzer, den Silberschmied und den Drechsler.
Und wie erkennt Waltraud Basedau, ob ein Stock echt ist?
Man kennt die Sachen. Wenn man 30 Jahre damit handelt, weiß man einfach, das ist eine Kopie, das ist zusammengebastelt, das ist ganz was Schreckliches, das gar nicht. Aber jetzt sehe ich gerade hier noch einen, den habe ich jetzt vergessen, ganz schlicht mit einem flachen Metallknauf. Und wenn man den jetzt öffnet und herauszieht, dann kommt da ein Becher heraus, der innen vergoldet ist und daraus kann man dann trinken.
Reicht aber gerade so für einen Schnaps.
Naja, hochprozentig sollte es schon sein.
Ja, es gibt auch viele kuriose Stöcke, lacht die Kunsthändlerin und zeigt eine Spielerei nach der anderen. Stöcke mit Hundekopf, in deren Schnauze sich Handschuhe oder Fahrkarten klemmen lassen. andere, die zum Opernglas werden, solche mit einem Kompass oder versteckter Notfallversorgung für Mediziner.
Oh, und der kommt auch aus einem Adelshaus. Der hat also ein ganz kleiner Knopf. Obendrauf verziert mit kleinen Türkisen zu einer Blüte. Sehr, sehr fein ziseliert, ganz fein gearbeitet. Drumherum ganz kleine Steinchen. Und jetzt weiß ich nicht, ob es mir gelingt, aber einer der Steine, wenn man drauf drückt, dann öffnet er sich und da passt genau nur eine Tablette hinein. Ich habe immer gesagt, das ist für Zyankali.
Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, zur Zeit des Jugendstils, wurde der Stock wieder funktionaler.
Auf die kann man sich wirklich stützen und die verkaufe ich heute auch ausschließlich für den Gebrauch. Wenn jemand Wert auf einen schönen Stock legt und es wirklich auch als Schmuckstück haben möchte und nicht irgend so einen schrecklichen, hässlichen Sanitätsstock aus Holz, dann kauft er sich so einen.
Kostenpunkt? Etwa 750 Euro für einen Stock aus der Zeit des Jugendstils mit einem Griff aus 800er Silber. Für Elfenbeinstöcke, wie jener mit dem grimmigen kleinen Vogel oder mit integriertem Fernglas, zahlen Sammler zwischen 2.000 und 3.500 Euro.
Und wenn es einer von Fabergé ist, dann geht es natürlich noch weit höher.
In den 1930er Jahren verschwand der Spazierstock dann ganz plötzlich.
Weil dann begann die Industrialisierung und der Stock war lästig. Das heißt, jemand, der also im Büro saß, hatte eine Aktentasche und konnte seine Wichtigkeit damit schon mal zu erkennen geben. Und dann kam das Fahrrad. Es war nicht mehr die Kutsche auf den Straßen, es waren nicht mehr die Alleen, auf denen man also wirklich nur flanierte und so ein Stock immer gut aussah. Es war leider zu Ende mit der Stockmode.
Und damit auch die Zeit der Muße. Der Gemütlichkeit, der Nonchalance.